Mutig leben für das, was zählt. So heißt der Titel unseres Bibelprojektes, an das wir letzte Woche gestartet sind. Ich hoffe, ihr hattet schon ordentlich Freude am Lesen, indem wir die beiden Korintherbriefe ja aus dem Neuen Testament gemeinsam lesen. Man könnte ja denken, dass die Gemeinde in Korinth so das Vorbild für diesen Titel ist und wir unglaublich vieles von dieser Gemeinde lernen können. Aber eigentlich ist es ein bisschen das Gegenteil der Fall, weil diese Gemeinde damals, die hatte echt große Probleme. Das spürt man schon im ersten Kapitel, wenn man es liest, weil da hat sich die Gemeinde über ihre Leitung zerstritten. Manche fanden Paulus gut, andere wollten mit Apollos gehen, wieder andere feierten Petrus und man rang darum, wer am meisten Einfluss haben sollte. In Kapitel 5 muss Paulus einen Inzest in der Gemeinde regeln. In Kapitel 6 geht es darum, dass einige Mitglieder sich vor dem Gericht gegenseitig verklagen. In Kapitel 6 und 7, da muss Paulus über Sexualität und Ehe sprechen, weil die Gemeindemitglieder mehr oder weniger machten, was immer sie wollten. In Kapitel 11 liest man davon, dass wenn die Gemeinde sich zum Abendmahl traf, was damals so ein großes Abendmahl-Festmahl war, dann aßen sich die Reichen satt und die Armen schauten in die Röhre. In Kapitel 12 ist der Hintergrund, dass die Gemeindeglieder versuchten, sich mit ihren Gaben gegenseitig zu übertrumpfen versuchten. Die einen wollten wichtiger sein als die anderen. Und Paulus auf diesem Hintergrund schrieb dann das berühmte Kapitel 13 über die Liebe, weil die Korinther einfach so wenig Ahnung hatten, was ist denn Liebe eigentlich, wie drückt es sich aus und wie wird Liebe konkret. Ich habe so gedacht, als ich das alles wahrgenommen habe, also sollte ich mich jemals über die Lukas-Gemeinde beschweren, dann fragt ihr mich einfach, ob ich in Korinth hätte gerne Pastor sein wollen. Und ich glaube, dann beruhige ich mich ganz schnell wieder. Aber was ich total cool finde, mal zu sehen, was hat diese Gemeinde alles für unterschiedlichste Probleme, aber ganz am Anfang, als Paulus sie begrüßt, und darüber hat ja letzte Woche Rüdiger gepredigt, was sagt er ihnen, wie nennt er sie? Er nennt sie Geheiligte in Christus. Er nennt sie berufene Heilige. Also er stellt sie erstmal in den Stand, den sie vor Christus haben, dass ihnen das ganze Erlösungswerk Christi gilt. Und dann fängt er mit an, darüber zu sprechen, wie sie hier und da weiter auf Christus zuwachsen. Könnt ihr das Evangelium sehen, was das für eine Power hat? Wir würden doch erstmal denken, räum dein Leben auf, komm mal hier klar, komm mal da klar. Und wenn du am Ende halbwegs stehst, dann sagen wir, gut, jetzt nennen wir dich auch heilig. Und das Evangelium ist genau andersrum. Es nennt uns direkt mal Geheiligte in Christus, berufene Heilige, noch ehe wir irgendwas in irgendeinem Bereich halbwegs auf die Reihe gekriegt haben. So stark. Es hilft dann auch ein bisschen was über die Stadt Korinth zu wissen und die ersten jungen Christen. Genau, und das macht dann auch ein bisschen barmherziger mit der Gemeinde. Korinth war damals eine ganz bekannte Hafenstadt, ein wichtiger Knotenpunkt. Am Wochenende war die Stadt voll mit Leuten aus dem Umfeld, weil man kam zum Feiern zusammen und um sich mehr oder weniger abzuschießen. Auch das Geschäft für Prostitution boomte. Es gab damals das Sprichwort, was in Korinth passiert, das bleibt doch in Korinth. Und man ahnt schon, was das bedeutete. Eine andere Redewendung hieß, was machst du am Wochenende? Ich will mich korinthianisieren. Also ich will alles machen, was Korinth an Spaß und an Kick zu bieten hat. Aus dieser Umgebung kamen jetzt die ersten Menschen zum Glauben an Jesus Christus, bildeten die ersten Jesus-Nachfolger die erste Gemeinde. Aber die waren natürlich auch total geprägt von dem Denken der Stadt und auch verletzt und angeschossen von dem Lebensstil. Und Paulus muss ihnen erstmal helfen, an vielen Stellen erstmal erklären, was Gott denn zu all dem denkt und wie Jesus Nachfolge in all dem aussehen kann. Er gibt ihnen Fokus, er gibt ihnen Orientierung, damit sie dann mutig leben können für das, was zählt. Heute starten wir in die zweite Woche. Ich hoffe, ihr seid schon gut dabei mit der ersten und seid immer noch drin. Heute geht es um das vorgegebene Thema. Es heißt rein und es geht um Sexualethik. Und wir lesen zusammen 1. Korinther 6. Das ist der Grundlage für die heutige Predigt. Und ich will euch den Text vorlesen. 1. Korinther 6, 12 bis 19. Und ich lese ihn aus der neuen Genfer Übersetzung. Und ihr könnt hier vorne mitlesen. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und andere. Alles ist mir erlaubt, Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht, um es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins werden mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündet er sich so unmittelbar in seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, der wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr zu euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den ihr dafür gezahlt habt. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Ich will im ersten Teil darüber sprechen, was Gott über Sexualität sagt. Im zweiten Teil möchte ich einen Mythos unserer heutigen Zeit ansprechen. Und im dritten Teil möchte ich darüber sprechen, wie wir das heute leben können. Wenn man die Bibel zum Thema Sex befragt und all die verschiedenen Stellen zu einem Bild zusammensetzt, dann kann man ihre Meinung auf den einfachen Satz reduzieren: Sex gehört in die Ehe. Das ist auch die Grundannahme hinter den verschiedenen Aussagen unseres Textes hier. Die Bibel sagt noch viel, viel mehr, aber das ist der Kern. Sex gehört in die Ehe. Nicht vor die Ehe, auch nicht außerhalb der Ehe, sondern eben in die Beziehung zweier Menschen, die sich öffentlich voneinander versprochen haben, alle Tage sich zu lieben und alle Tage sich die Treue zu halten. Wenn du heute Morgen hier bist und du mit Glaube und Kirche noch nicht ganz so viel anfangen kannst, dann schätze ich mal, dann wirst du diese Aussage ganz schön überholt und für ein bisschen weltfremd halten. Du wirst denken, Mensch, wer glaubt denn sowas noch? Und wie kommen die überhaupt darauf? Und Mann, muss Gott ein Spielverderber sein. Wo die Autoren der Bibel und du wahrscheinlich übereinstimmen ist, dass Sex etwas ganz Wunderbares, etwas ganz Großartiges ist. Christen glauben, dass Gott sich Sex ausgedacht hat, dass das seine Idee war. Angefangen von den Schmetterlingen im Bauch, bis hin zu Romantik, bis hin zu Erotik, bis hin zu leidenschaftlichem Sex. All das kommt von Gott und all das gefällt ihm. In der Bibel gibt es ganze Passagen, die von Sex schwärmen. Es gibt das Buch, das Hohelied der Liebe, das voller erotischer Bilder steckt und sich und schwärmt von der Freude zweier Menschen an ihrer Sexualität. Ich würde mal schätzen, dem stimmen wir alle zu. Sex ist großartig, Sex ist wunderbar. Vielleicht würdest du dem Folgenden aber auch zustimmen. Sex macht Menschen ganz viel Freude, aber ist in unserer Welt aber auch eine ganz große Quelle von großem Leid. Was Menschen bereit sind, für Sex anderen Menschen zuzufügen, ist von gemeinsamer Freude am Sex ziemlich weit entfernt. Ich meine, angefangen von all dem, was wir heute über Menschenhandel und Zwangsprostitution wissen. Frauen werden mit falschen Versprechungen und oft aus Armverhältnissen gelockt, gefangen genommen, erniedrigt und von Zuhältern an Freier verkauft. Wie viele Millionen unterdrückte, gefangene Sexarbeiterinnen gibt es, die ihren Körper gegen Geld verkaufen müssen und unter unglaublich unwürdigen Bedingungen leben. Das betrifft den Bereich der Prostitution, aber auch den Bereich von Pornografie. Wenn dich das interessiert, du könntest mal gerne mit Mitarbeitern und Mitarbeitern aus dem Verein Neustart dich unterhalten, mit denen wir zusammenarbeiten als Gemeinde, die dir alle möglichen Daten und Fakten geben aus dem realen Leben unserer Stadt, die dir erzählen würden, wie es wirklich ist. Dazu kommt, dass immer mehr Kinder und junge Mädchen betroffen sind, weil Männer junge Menschen wollen und dafür bereit sind, ordentlich zu zahlen und das für Zuhälter ein lukratives Geschäft ist. Aber holen wir das mal ein bisschen näher ran. Wie viel Schmerz gibt es in unserer Stadt, weil ein Partner fremdgegangen ist, eine Affäre hatte und Vertrauen gebrochen wurde? Wie viel Kinderherzen in den Klassenzimmern bluten, weil die Eltern diesen Vertrauensbruch nicht handeln konnten und die Familie über all dem kaputt ging? Wie viele junge Mädchen trauern, weil sie irgendeinem Typen aus der Schule vertraut haben, der sie nach ein oder mehreren gemeinsamen Nächten hat sitzen lassen, weil er bekommen hatte, was er wollte? Und immer mehr kursieren ja heute Videos im Internet, wo alle möglichen Dinge drauf sind und Menschen in großer Scham sich das anschauen müssen, weil sie es sie selber sind. Wie viele negative Gefühle von Wut und Hass, auch von Selbsthass, Entscheidungen, nie wieder zu vertrauen, sich nie wieder zu öffnen, nie wieder zu lieben, gibt es, wird produziert, weil Sexualität heute so gelebt wird, wie sie eben gelebt wird. Und man könnte jetzt die Liste noch viel, viel länger machen. Ich will dich fragen, wenn du um all das weißt, um die ganze Schönheit von Sexualität, aber auch um den ganz tiefen Schmerz von ungutem Umgang, der da in Menschenherzen dann angerichtet wird, und du wärst Gott, was würdest du denn deinen Menschen gerne mitgeben wollen über dieses Thema? Wenn du Gott wärst und jeder Mensch auf der Erde würde dir wirklich was bedeuten, ihre Würde, ihre Seele sind dir wichtig und du würdest um all das wissen, was würdest du den Menschen sagen wollen? Würdest du ihnen nicht sagen wollen, ey, Sex gehört in einen Rahmen einer Liebesbeziehung, einer Treue- und Vertrauensbeziehung? Weißt du, Gott hat uns ein wunderschönes Geschenk gemacht, was viel Freude macht, aber auch viel Schmerz, viele zerstörte Beziehungen und Familien zurücklässt, wenn es falsch benutzt wird. Und weil Gott das Beste für seine Menschen wollte, hat er einen Ort bestimmt, um der Sexualität begeistert ausgelebt werden soll. Ein Rahmen von Geborgenheit, von Treue, von Vertrauen. Das ist die Idee Gottes. Macht es nicht Sinn, dass Gott es sagt aus seiner Perspektive? Ist das nicht voller Fürsorge und Liebe zu einer Welt, deren Bestes er will? Gott ist kein Spielverderber, ist auch keine Spaßbremse. Gott liebt uns einfach viel zu sehr, als er möchte, dass das passiert, was passiert, wenn mit Sexualität nicht gut umgegangen wird. Ein zweiter Gedanke. Ich will über einen Mythos sprechen, der in unserer sexualisierten Gesellschaft überall uns als Grundüberzeugung begegnet und so der Hintergrund all der Filme, all der Werbung ist alles, was man so sehen kann. Und der Mythos heißt, Sex ist allein was Körperliches. Wenn niemand schwanger wird, wenn keine Geschlechtskrankheiten verbreitet werden, wenn ihr euch nicht gegenseitig wehtut, hey, dann ist alles okay. Sex ist nur was Körperliches. Du ziehst dich aus, vorbei ist es. Die Wahrheit ist, und ich glaube, das spüren wir eigentlich alle intuitiv, Sexualität ist mehr. Beim Sex geht es um mehr. Wir hatten schon gesagt, Paulus hatte diese Gemeinde gegründet und die meisten kamen aus einem heidnischen Hintergrund. Die hatten tatsächlich noch nie so wirklich was über Gottes Gedanken zur Sexualität gehört. Und so machten sie einfach so das, was so üblich war, was sie halt kannten, was sie schon immer getan hatten. Sonntag gingen sie dann seit neuestem in den Gottesdienst und sonntagabends gingen sie noch im Tempel zu einer Tempelprostituierten. Und als Paulus davon hört, denkt er, oh nein, wissen die denn nicht, haben die mir nicht zugehört? Ich muss ihnen nochmal helfen zu verstehen, was Sex ist und worum es beim Sex geht, was Gott sich dahinter ausgedacht hat. Und so schreibt er ihn in unseren Text, und ich will das nochmal vorlesen, ab Vers 15. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört? Und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines Leibes ausmacht, und es zu einem Teil ihres Lebens machen? Niemals. Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, der wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Sie widersprachen die Korinther natürlich und sagten, nein, Paulus, ich verbinde mich eben nicht mit einer Prostituierten, ich habe nur Sex. Es geht nur um Geld. Oder ich gebe ihr Geld, ich gehe hin, ich gebe ihr Geld und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich verbinde mich da nie mit niemandem groß. Und Paulus reagiert und sagt, doch, doch. Ihr versteht halt nicht, was Sex ist. Sex ist nicht nur was Körperliches. Du verbindest dich auf tieferen Ebenen. Das griechische Wort, was ihr benutzt, heißt aneinander geklebt werden. Wenn du mit jemandem schläfst, dann entsteht da eine Verbindung. Und dann zitiert er aus 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel, und sagt, es heißt in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein, sie werden eins werden. Was in Korinth die Leute nicht mehr wussten, war, Sex ist nicht nur was Körperliches. Es berührt unsere tieferen seelischen Ebenen, weil Sexualität ist kreiert als Ausdruck von Intimität. Gott hat Sexualität kreiert als Ausdruck tiefer Intimität zwischen zwei Menschen. Intimität, ganz einfach gesagt, heißt zu kennen und gekannt zu werden. Sex ist für viel mehr geschaffen als nur fürs Kinderkriegen. Wir Menschen erleben durch Sex, wie Gott sich unsere Beziehung zum Partner wünscht, aber auch wie er sich unsere Beziehung zu ihm wünscht, nämlich voller Intensität, voller Nähe, voller Hingabe, voller Leidenschaft, aber auch ohne Angst vor dem anderen, ohne Angst davor verglichen zu werden, ohne Angst vor Ablehnung, sich zu zeigen, wer man wirklich ist und auch den anderen zu sehen, wie er wirklich ist. Sexualität ist Ausdruck von Intimität. Deswegen hat Sexualität auch so eine unglaubliche Kraft. Paulus redet weiter. Und wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann spricht er jetzt auch mit dir, wie mit mir. Vers 18, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Also alles, was Sex außerhalb der Ehe meint. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündet er sich so unmittelbar in seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Was meint Paulus hier damit, dass man sich an sich selber versündigt? Ich glaube, Paulus meint, beziehungsweise er führt einfach fort, was er schon gesagt hat. Nämlich, dass es so etwas wie einen Intimitätsfaktor gibt. Etwas mit der Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist zu tun hat. Und den man sich bewahren darf, bewahren soll für den Menschen, den man liebt, dem man verspricht, für immer mit der anderen Person zusammen zu sein. Die Korinther, die kannten nur, was man uns auch immer erzählt. Hey, Sex hat keine Auswirkungen, gar nicht. Solange ihr auf Augenhöhe seid und das beide wollt, ist alles okay. Es hat keine Auswirkungen, weder für die spätere Ehe, noch für die jetzige Ehe, zu der du gehörst. Und es gibt keinen Bezug, kein Nachspiel, keine Verbindung. Und Paulus sagt, doch. Du kannst Sex und Intimität nicht voneinander trennen. Natürlich kannst du es versuchen, aber wenn du es versuchst, dann wirst du dir ins eigene Fleisch schneiden. Was mir wichtig ist, Paulus sagt nicht, dass Sexualität hier, dass Sex eine schlimmere Sünde ist als andere Sünden. Er warnt auch nicht vor Sex. Er sagt nur, sexuelle Sünden, also Sexualität im falschen Rahmen, tut dir nicht gut. Denn du hast nur eine Sexualität, die kannst du nicht austauschen, die kannst du nicht mal eben resetten. Du lebst mit ihr, und zwar dein ganzes Leben. Paulus fährt fort, und jetzt kommt er nochmal auf eine andere theologische Ebene zu sprechen. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in der Welt. Paulus hatte eine ganz hohe Sicht auf unseren Körper, auf unsere Leiblichkeit. Nichts mit Leibfeindlichkeit. Manchmal wird ja Christen so vorgeworfen, ihr seid ja leibfeindlich und so. Und tatsächlich gibt es in der Kirchengeschichte manche Strömungen, die dachten, das mit Gott, das ist nur auf der Geistebene zu sehen. Der Körper ist unwichtig, Essen ist unwichtig, alles muss man wegmachen. Hauptsache, man hat irgendwie Verbindung mit Geist. Und das ist aber nicht biblisch. Paulus spricht von der Bedeutung des Körpers. Er sagt, ey, unser Körper ist wie ein Tempel, in dem Gott wohnt. Ein Tempel, in dem Gott lebt, in dem er zu Hause ist. Unser Körper, das Körperliche ist was Göttliches, von Gott geschenktes. Unser Körper wird eines Tages wieder auferstehen. Auch im Himmel werden wir einen Körper haben. Gott lebt darin, er arbeitet daran und er ist uns darin nahe. Deswegen kann er dann sagen, ey, ehre Gott mit deinem Körper. Ehre Gott mit deiner Sexualität. Du gehörst Gott. Und Gott freut sich, bei dir zu sein und in dir zu leben. Ich würde dich heute Morgen gerne beglückwünschen wollen, ich würde dich gerne bestärken wollen, wenn du gegen den Einfluss unserer Zeit an dieser Weisheit Gottes festhältst und dir den Sex für die Ehe aufbewahrst. Gerade an euch als ihr Unverheirateten, die ihr an dieser Stelle Jesus folgt, ihr denkt vielleicht manchmal, boah, ey, ich muss ja verrückt sein. Bin ich eigentlich verrückt? Alle machen es anders. Warum mache ich das? Ich würde euch sagen, ihr seid nicht verrückt. Ihr seid doch nicht dumm. Sondern ihr seid klug, ihr seid schlau, ihr seid weise, ihr seid gottesfürchtig. Das gefällt Gott von Herzen. Und ihr bewahrt euch etwas ganz Kostbares und Schönes für den Rahmen auf, den Gott dafür gegeben hat, in dem das dann blühen und entfaltet werden kann. Für das, was vorgesehen ist. Es wird euch garantiert nicht schaden, gewartet zu haben. Es wird eurer kommenden Beziehung gut tun, eurer Intimität, eurer Zweisamkeit. Es wird euch Stabilität geben, es wird euch Nähe geben. Und ihr könnt euch von einer Menge Mist bewahren, den ihr dann aufzuarbeiten habt. Glaubt Gott, glaubt seiner Weisheit. Ich will euch noch ein bisschen Inspiration geben, weil es an diesen Tagen heute kaum noch echte Inspiration gibt. Eins ist ja für uns alle gleich, die heiraten. Jeder von uns hat dem anderen eine Geschichte über sich selber zu erzählen. Und die Frage ist, welche Geschichte möchtest du dem oder der Person erzählen, die du so lieb gewonnen hast, dass du sie heiraten möchtest, mit der Person zusammenbleiben möchtest für den Rest deiner Tage? Eine Geschichte geht so. Ich war jung und dann auf einer Klassenfahrt, auf einer Party, da habe ich meine Jungfräulichkeit verloren. Also eigentlich habe ich sie verschenkt. Dann habe ich mich irgendwann mal befreundet, wir sind zusammengezogen, es ging auseinander, hatte ich noch zwei Freundinnen und ja, wir haben miteinander geschlafen. Aber dann habe ich dich kennengelernt und ich habe dich lieben gelernt und ich will bei dir sein für den Rest meiner Tage. Ich schenke dich mir, von jetzt an gehöre ich dir. Das ist eine Geschichte. Ich will dir eine bessere Geschichte geben. Ich kannte Jesus nicht. Also nicht so richtig. Irgendwann hatte ich meine erste Freundin, meinen ersten Freund. Wir haben zusammen geschlafen, später zusammengezogen. Wir hatten große Pläne. Es ging schief. Dann war ich auf der Suche nach anderen, manches Herz gebrochen. Und dann bin ich Jesus begegnet und habe Gnade und Wahrheit bei ihm gefunden und habe ihn kennengelernt und gespürt, wie sehr er mich liebt. Und seitdem folge ich Gott durch dick und dünn. An einem Sonntag im Gottesdienst wurde darüber gesprochen, dass Intimität durch Exklusivität entsteht. Und an diesem Tag habe ich entschieden, meine Geschichte wird anders weitergehen. An diesem Sonntag habe ich entschieden, Gott mit meinem Körper ehren zu wollen und auf dich zu warten. Und so herausfordernd und anstrengend es war, ich habe es durchgezogen. Von diesem Tag an habe ich dich in meinem Kopf gehabt und dann bin ich dir begegnet und habe ich dich kennengelernt und lieben gelernt und jetzt möchte ich mich dir schenken und möchte mit dir zusammen durchstarten für den Rest meines Lebens. Oder du erzählst folgende Geschichte. Es gab Gelegenheiten, aber ich wollte Gott lieben und ich wollte ihn ehren und ich wollte ihm folgen. Und so habe ich mit Gottes Hilfe und der Hilfe meiner Freundin der Gemeinde auf dich gewartet. Dann habe ich dich getroffen und habe dich kennengelernt und zwischen uns ist was entstanden. Und wenn wir heiraten, dann möchte ich mich dir ganz und gar schenken. Dann gehören wir ganz und gar zusammen. Und dann möchte ich dich mir schenken, meinen Körper dir schenken, weil du bist der Einzige, die Einzige, die dieser Körper gehört. Welche Geschichte willst du erzählen? Welche Geschichte möchtest du mal erzählen? Spürt ihr was von der Weisheit Gottes, von der Kraft der Weisheit und Schönheit Gottes? Wenn wir etwas aufbewahren von der Reinheit, wenn wir Reinheit leben? Wenn man über Sexualität spricht, dann müsste man eigentlich noch über so viel mehr reden. Auch über ganzen Themen, die in diesem Text nicht vorkommen. Ich habe gerade mal ein, zwei Themen angerissen. Wenn ihr beim Bibelprojekt weiterlest, werdet ihr noch diese Woche zu Kapitel 6 und 7 kommen. Und da geht es noch um ganz viele andere Themen, die Paulus anreift in Bezug auf Sexualität und Ehe und so. Ich würde euch total ermutigen, sie zu lesen, in den Gruppen zu diskutieren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Rüdiger einladen oder Klaus oder mich. Und wir kommen euch darüber ins Gespräch. Ich will aber nochmal sprechen, wie kann man das denn leben, was Gott uns hier anbietet. Und ich möchte über das Evangelium reden und über die Gemeinde dazu sprechen. Ich will mal auf den Titel der Predigt zu sprechen kommen. Der heißt ja Rein. Der kommt nicht von mir, sondern der wurde vorgegeben. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass mich dieser Titel beschäftigt hat. Rein zu leben ist ja cool. Rein im Sinne Gottes zu leben, das ehrt Gott, ist absolut richtig, ist es weise. Aber was auch stimmt, ich kenne keine reinen Menschen. Ich selber bin unrein, daran besteht kein Zweifel. Aber ich kenne auch keine anderen, die nach diesen Standards Jesu leben. Sexuell rein lebende Menschen. Was ich kenne, sind Menschen, die mit Gottes Hilfe rein leben. Und versuchen, mit Gottes Hilfe immer reiner und reiner leben zu wollen. Aber das ist was anderes als rein zu sein. Was ich auf jeden Fall kenne, sind von Gott rein gemachte Menschen. Von Gott rein gewaschene Menschen. Also wo es auch um ihre sexuelle Unreinheit ging, die von Gott abgewaschen wurden. Und wo Gott Leute wieder rein gemacht hat. Wenn sie ernsthaft Gott um Vergebung gebeten haben, seine Gnade angerufen haben und umgekehrt sind von ihren Wegen, dann hat Gott sie reingewaschen und reingemacht. Aber jemand, der rein ist, der kenne ich eigentlich nur einen. Und sein Name ist Jesus. Und er ist der Gottessohn und der Menschensohn. Er ist die Reinheit in Person. Er ist ein Mann, ein sexuelles Wesen, aber völlig rein im Denken und im Handeln. Und ich stelle mir Jesus wahnsinnig anziehend und wahnsinnig attraktiv vor. Denn Reinheit, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, Reinheit zieht an. Reinheit ist, das siehst du und das zieht dich hin. Und ich glaube, Jesus war so voller Reinheit, dass es wahnsinnig anziehend und attraktiv war. Seine Augen, sein Blick, seine Haltung, seine Bewegung, pure Reinheit kam den Leuten da entgegen. An einem Punkt in der Geschichte am Karfreitag hat diese ansteckende Person, diese reine Person, die ganze Unreinheit der Welt auf sich genommen. Er wurde zur Unreinheit, er wurde unrein gemacht, alle Unreinheit auf ihn gelegt. Alle sexuellen Perversionen und Vergehen, alle sexuelle Untreue und erotischen Abenteuer, alle Heuchelei und alle Bundesbrüche, alle falsch gelenkte Lust und Begierde, aller Machtmissbrauch, alle Verführung, alle Vertuschung, alles liegt auf ihm. Und er als der Reine wird zur absoluten Unreinheit. Und das Krasse ist, dazu ist er gekommen. Er kam als der Reine, um unrein zu werden, um uns dann einen Tausch anzubieten, zu sagen, ich nehme eure Unreinheit und ich schenke euch meine Reinheit. Und das ist passiert für alle, die glauben, nimmt Gott unsere Unreinheit auf sich und Jesus schenkt uns seine Reinheit. Wir werden rein gemacht von ihm. Wir werden rein gewaschen von ihm. Der Vater rechnet uns die Reinheit Jesu zu. Er sieht Jesus in uns und sieht ihn bis heute bis uns. Paulus schreibt in 1. Korinther 1,30, das haben wir die Woche gelesen, von ihm her, also von Gott Vater, seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. In Christus, wenn wir in Christus sind, dann sind wir gerecht, sind wir heilig, sind wir erlöst. Jesus ist nicht nur unsere Gerechtigkeit, er ist auch unsere Heiligung. Er hat uns nicht erlöst und einmal gerecht gesprochen, sondern er ist auch der Prozess, in dem wir heilig werden, immer heiliger werden. Und uns dabei immer wieder reinigt. Wenn wir heute Morgen also über sexuelle Reinheit sprechen, dann brauchen wir die Reinheit von Jesus. Denn aus uns selber haben wir sie nicht. Und das ist, was ich dir heute Morgen anbieten darf. Was immer du mit deiner Sexualität auch angestellt hast, ob du weise warst oder unweise, ob du hier sitzt, geschlagen und gepeinigt von Schuld, vielleicht auch von Scham, vielleicht gefangen von Lust und Begierde mit allen möglichen Bildern und Filmen im Kopf. Du kannst, wenn du umkehrst, bei Gott Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Und Gott schenkt dir seine Reinheit und wäscht dich rein und schenkt dir heute Morgen einen Neuanfang. So herausfordernd manchmal die Wahrheit ist, Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Sie überführt, sie bringt Klarheit, sie ist eine Chance, weil dann das Angebot Gottes, die Einladung Gottes uns gilt. Und wir das empfangen können, was Jesus uns am Kreuz von Golgatha erworben hat. Es ist das Evangelium Gottes, in der Kraft ist, die uns verändert. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet, weil das Evangelium uns reinigt und heiligt, Tag für Tag uns erneuert und verändert. Wir brauchen das Evangelium, aber wir brauchen auch die Gemeinschaft. Ich habe als junger Mensch, bin ich ja in der Lukasgemeinde aufgewachsen und ich bin unglaublich dankbar für das, was ich schon damals in dieser christlichen Gemeinschaft gelernt habe. Eine Sache, die ich gelernt habe, war, dass es einen nicht disqualifiziert hat, wenn man über seine Sünde gesprochen hat. Man konnte in der Gemeinde sehr ehrlich über seine Sünde sprechen und über die Gnade Gottes, die man erhoffte, die man aber auch brauchte, ganz dringend. Bis heute habe ich Dinge im Koha, die ich damals als junger Mann gehört habe, von Menschen, denen ich nachgeeifert bin, die mir Vorbilder waren, wo ich genauso werden wollte wie die mir erzählt haben von ihren Kämpfen, von ihren Herausforderungen, von ihren Versuchungen, wo sie Gott braucht, wo sie die Gnade braucht, wo sie Veränderung brauchten. Und die auch erzählten von den Kämpfen in einer sexualisierten Zeit, die einen teilweise mega überforderten und wo sie Gott brauchten, einander brauchten, um gerade zu sein und um gerade zu bleiben. Und was ich mir wünsche für uns als Gemeinde, was ich brauche, und du wahrscheinlich auch, sind Menschen um uns herum, mit denen wir unterwegs sind und wir schwärmen die Weisheit Gottes. Wir einig sind, dass wir Jesus nachfolgen wollen, weil es das Beste ist, den wir aber auch erzählen können von den Herausforderungen und Kämpfen, manchen Niederlagen, der Gnade, die wir brauchen, der Barmherzigkeit, die wir brauchen, der Kraft, die wir brauchen, damit wir hier aufrecht Jesus nachfolgen können. Und nicht liegen zu bleiben, wenn wir mal gefallen sind. Nicht liegen zu bleiben, wenn wir es mal nicht hingekriegt haben. Wie für jede Sünde gilt auch hier, für unsere Gemeinde. Wir lassen uns nicht über unser Versagen definieren, über unsere Vergangenheit und über unsere Fehler, auch nicht von unseren sexuellen Sünden. Wir lassen uns als Gemeinde definieren, als Kinder Gottes, von den Aussagen Jesu über unserem Leben, von den Aussagen des Erlösungswerkes, was er für uns getan hat, was wir annehmen dürfen, was uns verändert und wo wir seine Weisheit feiern und was er uns mit all dem anbietet. Was er über uns gesagt hat, das definiert uns. Davon sollen wir leben. Das ist unsere Freude. Das ist unsere Kraft. Mutig zu leben für das, was zählt, so heißt der Titel des Bibelprojektes. Und ich will euch nochmal erinnern, egal durch welche Kämpfe du gerade gehst, durch welche Niederlagen du vielleicht durch musstest, Jesus nannte die Korinther damals, oder Paulus nannte die Korinther damals schon im ersten Kapitel, in Christus Geheiligte und Geheiligte Berufene. Obwohl sie noch lange nicht da waren, wo sie eigentlich hin sollten. Und das gilt dir auch, das ist auch das Angebot deines Gottes. Dass er dich einen Geheiligten Berufenen nennt. Eine Geheiligte in Christus. Auch wenn vielleicht das Thema manchmal für dich herausfordernd ist, du am Wachsen bist, am Lernen bist. Aber das darfst du lernen zu ergreifen. Darin darfst du leben und dich von diesem Gott mit dem Evangelium und Gemeinschaft Stück für Stück verändern lassen. Amen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dürft ihr super gerne auf mich zukommen, auf uns Pastoren zukommen. Wir wollen gerne weiter darüber im Gespräch sein. Wir wollen jetzt gemeinsam Jesus singen, Jesus suchen, bei ihm sein. Wir werden ein paar Beter rechts und links stehen haben. Wenn ihr merkt, ihr wollt einfach ein Gebet sprechen und jemand anderes hört zu, oder du möchtest dich segnen lassen oder was bekennen oder zum Ausdruck bringen und möchtest, dass einfach jemand für dich betet, dann kannst du das gerne machen. Wichtig ist immer, hier vorne wird keine Seelsorge stattfinden, sondern wir hören einfach zu und wir segnen und beten. Aber wenn du irgendwie reagieren möchtest, dann hast du auf jeden Fall Gelegenheit dazu. Ich will nochmal beten. Jesus, ich danke dir für deine Weisheit. Und ich danke dir, dass du mit uns redest über das, wie du dir Dinge vorgestellt hast, wie es Menschen gut tut, wie Leben blühen kann. Und ich danke, dass wir heute dem ein bisschen nachkommen konnten, auch bei diesem so persönlichen Thema von Sexualität, von Ehe, Familie. Und Jesus, in unserer Gesellschaft, die tickt so ganz anders. Und wir werden bombardiert mit allem Möglichen. Und wir brauchen das Evangelium und wir brauchen die Gemeinschaft, um dran zu bleiben an dir, um dir nachzufolgen, um den Fokus nicht zu verlieren, um mutig zu leben für das, was wichtig ist, was bedeutend ist, was dich ehrt und was uns gut tut und was zählt. Und ich danke dir für das, was du heute in unserer Mitte gelegt hast. Und ich bete darum, dass das Kraft in unserem Herzen entfaltet, dass du über das mit uns ins Gespräch kommst, was dir wichtig ist. Gott, ich danke dir, dass du uns Gnade anbietest, dass du uns Barmherzigkeit anbietest, dass du uns einlädst, umzukehren, neu zu denken und dir neu zu folgen. Ich danke dir, dass wir auch umkehren dürfen, wenn es das 100. Mal ist, wenn es das 1000. Mal ist, dass die Reinheit, die du uns geschenkt hast, dass wir in der leben und in der stehen dürfen. Amen.